Liebe Freunde, stellt euch ein Gesundheitssystem vor, das nicht erst reagiert, wenn wir krank sind, sondern früh erkennt, was uns gut tut. Eine Welt, in der digitale Assistenten uns wie ein intelligenter Kompass begleiten und der Arzt der Zukunft nicht ersetzt wird, sondern viel mehr Zeit für uns hat. Jens Baas denkt Gesundheit neu. Er ist Vorstandschef der Krankenkasse Ditechnica, promovierter Mediziner, früherer Top-Consultant und überzeugt, dass Technologie den Unterschied macht. Er will weg vom reinen Verwalten hin zu echter Begleitung. Er glaubt an die Kraft von Daten, aber auch an die Verantwortung, an das Potenzial von KI und an den Menschen im Zentrum. Im Gespräch mit Jens Baas geht es um mehr als Technik. Es geht um Vertrauen, um Verantwortung und um die Frage, wird Ihre persönliche KI bald besser wissen, was Ihnen gut tut, als Sie selbst? Und warum genau das eine Chance ist, keine Bedrohung. Jens Baas, wenn man an Medizin der Zukunft denkt, worüber denkt dann Jens Baas nach, wenn man bedenkt, dass die Autoindustrie gerade über selbstfahrende Fahrzeuge nachdenkt, die Pharmaindustrie über arbeitet daran, Krebs zu heilen, über personalisierte Medizin, das ist Zukunftsmusik, aber ein Stück weit muss man ja auch ein Unternehmen wie die oder eine Institution wie die Techniker darauf ausrichten, eine Vision zu haben, wohin könnte es hingehen in einer Zeit, wo doch sehr viel Veränderung da ist.
Das sind natürlich zwei Aspekte, die man sich überlegen muss. Das ist der eine Aspekt, was passiert im gesamten Gesundheitssystem, also wo entwickelt sich Gesundheitssystem hin, kann ich gleich ein paar Worte zu sagen. Und wenn man die Vision hat oder glaubt, in diese Richtung wird es gehen, dann muss man überlegen, was bedeutet das für uns als Krankenkasse? Und wo will ich mich auch entwickeln? Welchen Teil in diesem Gesundheitssystem will ich haben? Das sind zwei disjunkte Sachen voneinander. Erstmal fangen wir im Gesundheitssystem an, weil wir im Gesundheitssystem arbeiten. Deswegen müssen wir überlegen, wohin entwickelt sich das gesamte Gesundheitssystem. Wenn man sich das Gesundheitssystem heute anschaut, dann sind wir an vielen Ecken noch in dem gleichen Stadium, wie wir es auch schon wirklich viele Hunderte von Jahren, ich sage Tausende von Jahren sind. Es ist ein bisschen zufällig, was passiert. Ich gehe zum Arzt, der Arzt behandelt mich, aber es ist schon ein bisschen zufällig, zu welchem Arzt ich gegangen bin, wohin ich dann überwiesen werde. Hängt ein bisschen davon ab, ob der jetzt zufällig das Richtige erkannt hat, wie ich nicht. Hängt von der Erfahrung des Arztes ab, hängt davon ab, wie Systeme funktionieren. Da ist nicht viel Systematik und nicht viel Datenbasiertheit drin. Was der Arzt letztendlich macht, was oft so heißt, ärztliche Erfahrungen und sowas alles, ist ja irgendwie letztendlich auch fast ein bisschen Datenwissen. Der schaut mich an und sagt, okay, der sieht bleich aus. Der sieht, ich bin ein bisschen nervös. Der sieht, ich bin dick. Der sieht, ich habe irgendwelche Blutwerte, die anders sind. Also im Prinzip macht er ja eine unbewusste Art von Datenauswertung, die natürlich viel unbewusst stattfindet. Ich glaube, die Medizin der Zukunft wird sich insofern ändern, als dieses, auf welchen Daten basieren Entscheidungen, und Daten ist eben, wie gesagt, auch sowas, wie sieht der aus, wird bewusster werden. Das heißt, es wird klarer sein, wie laufen Diagnosen, wie laufen Therapieempfehlungen, zu welchem Zeitpunkt kommt welcher Mensch wirklich welche Art von Behandlung. Das beinhaltet auch, und das wäre in der Tat ein riesengroßer Fortschritt gegenüber heute, dass die gesamten Prozesse, nenne ich es mal, im Gesundheitssystem, also wenn ich jetzt, Sie haben es ja gerade selber gesagt, Vergleich mit der Autoindustrie, wenn ich ein Auto baue, dann schraubt nicht jeder mal irgendwie rum, wo er möchte, sondern es ist klar, so läuft ein Prozess in einem Erstellen eines Autos ab. Im Gesundheitssystem ist es anders. Da ist, wenn ich mit einer Krankheit zum Arzt gehe, kann es sein, dass was ganz anderes passiert, als wenn mein Nachbar mit einer exakt gleichen Krankheit auch zum Arzt geht, dann kann übrigens da ganz andere Dinge bei rauskommen. Da geht es zu einem anderen Arzt, der hat andere Schwerpunkte gelegt, der beweist sich wieder zu einem anderen Arzt, die beweisen wieder andere Schwerpunkte. Also mit exakt der gleichen Erkrankung können komplett unterschiedliche Pfade durchs Gesundheitssystem bei rauskommen. Das ist natürlich nicht hilfreich, weil kostet unglaublich Ressourcen, ist nicht gut für den Versicherten, nicht gut für den Patienten, sie kriegen nicht die richtige Behandlung. Also brauchen wir, und das ist die wichtigste Aussage, glaube ich, ein deutlich mehr auf Daten basierendes Gesundheitssystem. Das heißt, es muss klarer sein in meiner Behandlung, warum werde ich so behandelt, wie ich behandelt werden muss. Und das beinhaltet natürlich zum einen, dass diese Daten da sind. Die sind heute teilweise eben nur zufällig da oder nicht. Ich bekomme mal einen Blutwert gemacht oder nicht. Ich habe meine alten Befunde beim Arzt oder nicht. Das ist mehr oder weniger zufällig. Und es beinhaltet, dass mit diesen Daten dann auch sinnvolle Auswertungen geschehen. Denn auch das ist, glaube ich, eine große Veränderung gegenüber heute. Wir müssen uns überlegen, wie kann ich diese zunehmend zur Verfügung stehenden Daten dann auch für gute Diagnostik und gute Therapie nutzen? Also, ich mache ein Beispiel. Ich glaube, dass wir in relativ naher Zukunft, habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wenn wir keine KI benutzen, um die Daten auszuwerten als Ärzte, dann wird es ein Kunstfehler sein. Ich glaube trotzdem, der Arzt muss eine Diagnose stellen, der Arzt wird verantwortlich sein, aber es wird ein neues Tool sein, was er benutzen wird. Wir werden in Zukunft in eine Welt reinkommen, wo Themen wie Genome auf einmal bei der Auswertung oder bei der Behandlung von Patienten eine Rolle spielen. In der Vergangenheit völlig unvorstellbar. Erstmal war das Sequenzieren eines Genoms unglaublich teuer. Zweitens mal das Auswerten eines Genoms faktisch unmöglich. Wir laufen aber in eine Zeit rein, wo das Auswerten computerisiert relativ gut gemacht werden kann und wo die Preise deswegen relativ niedrig sind. Das heißt, auf einmal kommen dann Unmengen an Daten dazu, nämlich mein Genom, die ich vorher überhaupt nicht auswerten konnte. Also wir laufen in eine Zeit rein, in der die Behandlung des Menschen deutlich datenbasierter wird und damit besser werden kann. Das bedeutet übrigens nicht, muss man an der Stelle immer sagen, dass sie unpersönlicher wird. Klingt ja immer so datenbasiert, ein Prozess klingt so nach unpersönlicher Behandlung. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil nämlich der Arzt sich viel mehr auf seine Kernkompetenz unter anderem fokussieren kann, nämlich mit dem Patienten umzugehen und nicht seine ganze Zeit darauf irgendwie verwenden muss, irgendwelche Daten auszuwerten. Er muss sich nicht mehr hinstellen, muss EEGs auswerten, muss EKGs auswerten, muss irgendwelche riesigen Bilddateien auswerten, sondern das kann ganz gut in Zukunft eine KI machen. Er kann sich darauf konzentrieren, zu sagen, was bedeutet das denn dann für den Patienten und wie gehe ich auch im persönlichen Gespräch mit dem Patienten um. Also ich glaube, wir werden in ein deutlich digitaleres Gesundheitssystem kommen. Und dann ist natürlich der zweite Teil der Frage, wenn das so ist, was bedeutet das für uns als Krankenkasse? Dazu muss man noch einen Schritt dazufügen. Auch das Gesundheitssystem ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern das Gesundheitssystem ist Teil der Gesamtgesellschaft. Also muss ich mir auch schauen, was in der Gesamtgesellschaft passiert. Und die große Entwicklung, die ich in der Gesamtgesellschaft sehe, ist das, was ich immer nenne, wir kommen so in ein Zeitalter der Assistenten rein. Mhm. Was meine ich damit? Nicht, dass jeder jetzt einen persönlichen echten Assistenten hat, das wäre nett, aber schwierig bezahlbar, würde ich mal sagen. Sondern wir reden natürlich von digitalen Assistenten. Und diese digitalen Assistenten sehen wir heute schon zunehmend. Wir sehen bei Apple jetzt auch im April dann auch in Deutschland starten erste Ansätze eines digitalen KI-Assistenten. Wir sehen es mittlerweile auf anderen Geräten auch schon. Es gibt auch experimentell schon deutlich fortgeschrittene Assistenten als diese beiden, die im Prinzip Folgendes tun. Die helfen mir, mein Leben zu organisieren. Das heißt, die machen die Dinge, die ich eigentlich ungerne mache. Wenn ich einen Termin irgendwo brauche, dann ist es total doof, da erstmal die Telefonnummer rauszusuchen, dann anzurufen, dann zu sagen, was ist denn irgendwie meine Versichertennummer, wenn ich bei einer Versicherung anrufe. Macht kein Mensch gerne. Es wäre sehr schön, wenn ich meinem Assistenten sagen könnte, übrigens, meine Kfz-Versicherung muss verlängert werden, such mir bitte die günstigste raus. Ich habe ein Saisonkennzeichen und ich fahre schon 30 Jahre unfallfrei. Das weiß wahrscheinlich der Assistent sowieso schon von alleine. Mach das für mich. Das heißt, viele dieser Aufgaben, die wir heute manuell machen, werden in Zukunft Assistenten machen. Ich werde sagen, ich habe heute Abend Lust auf Chinesisch und ich würde nicht gerne als 20 Kilometer fahren. Das soll auch ein gutes Restaurant sein. Mach das für mich. Und dann würde er das machen. Das heißt, ganz viele heute Aufgaben, die wir heute selber machen, werden wir in Zukunft an solche Assistenten delegieren. Und zwar in dem Umfang, da bin ich fest von überzeugt, dass die Leute sich heute noch gar nicht vorstellen können. Das wird sehr stark auch in den persönlichen Bereich reingehen. Das werden wirklich Dinge sein, die die Menschen überall benutzen. Wenn ich die Diskussionen habe, dann kommt oft die Fragestellung, ja, aber die Leute wollen das doch nicht, so was Elektronisches, da haben die doch irgendwie Berührungsängste. Da glaube ich keine Sekunde dran, weil das so bequem ist und so schön, dass die Leute das benutzen werden. Und sie werden es nicht nur benutzen, weil es bequem ist, sondern sie werden es auch lieben, weil dieser Assistent kennt mich. Das heißt, der wird auch persönlich auf mich eingehen können. Der wird auch sagen, oh, heute hast du aber schlecht geschlafen, soll ich mal die Kaffeemaschine irgendwie ein bisschen stärker einstellen, als ich sie sonst einstelle? Also der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Die Menschen werden das lieben. Ich erinnere immer gerne an die Tamagotchis. Tamagotchis hatten nichts mit Intelligenz zu tun. Diese kleinen Piepse-Dinger, die dann gestorben sind, wenn du sie nicht gefüttert hast. Und die Menschen haben Rotz und Wasser geheult, wenn ihr Tamagotchi gestorben ist. Jetzt stellen wir uns das vor mit einer persönlichen Intelligenz, die im Zweifelsfall mich so anspricht, wie ich möchte, dass sie angesprochen wird, die Stimme hat, die ich gerne hätte, die mit mir so redet, wie ich das gerne möchte, die mit mir vielleicht aggressiv redet, nicht aggressiv redet, die auf mich eingeht, nicht je nachdem, wie ich es gerade haben möchte. Das wird für viele Menschen der beste Freund ihres Lebens sein. Und darüber werden sie ganz viel in ihrem Leben organisieren. Wenn dem so ist, wenn wir also ein Gesundheitssystem haben, das sehr stark datengetrieben sein wird und wir gleichzeitig eine Gesellschaft haben, in der ganz, ganz viel von diesen Assistenten, ja, ich will nicht sagen gesteuert wird, aber wo wir ganz viel diese Assistenten benutzen, dann sind das die Rahmenbedingungen, in denen man eine Krankenkasse auch aufstellen muss. Und das ist unsere strategische Überlegung. Das bedeutet nämlich ganz konkret, wir müssen in dieser Welt stattfinden. Das heißt, wenn die Menschen so einen Assistenten haben, dann können wir nicht sagen als Krankenkasse, aber bei uns musst du übrigens anrufen, weil das macht keiner. Sondern die sagen ja, okay, wenn ich meinem Assistenten nicht sagen kann, ich brauche bei der TK irgendwie, was weiß ich, eine Semesterbescheinigung, dann gehe ich halt zu einer anderen Krankenkasse. Ich rufe da nicht an, weil ich eine Semesterbescheinigung haben will, bin ich bescheuert. Überall anders kann ich das machen, indem ich meinem Assistenten sage und die TK sagt, ruf mich an. Das wird nicht funktionieren. Also müssen wir uns so aufstellen, dass wir in diesem Zeitalter der Assistenten diese Anforderungen erfüllen können. Das heißt, wir müssen mit diesen Assistenten kommunikationsfähig sein. Vielleicht müssen wir auch einen eigenen Assistenten haben. Es wird auch so sein, dass wir dann, wenn der Mensch bei uns irgendwie heute anruft und was fragen möchte, wird er vielleicht in Zukunft seinen persönlichen Krankenkassen-Avatar sprechen wollen, der dann auch so aussehen wird, wie er es haben möchte. Der wird dann sagen, ich möchte gerne eine junge Frau, einen alten Mann, jemand, der vertrauenswürdig aussieht, jemand, der aussieht wie, was weiß ich, kann ich mir persönlich aussuchen. Mein Krankenassistent, den nur ich dann so habe, der mich dann übrigens auch kennt, dem ich nicht alles nochmal neu erzählen muss, wo ich nicht mal anfangen muss, ich bin übrigens der Jens, ich habe folgende Krankheiten, sondern nee, der kennt mich. Der kennt meine Krankengeschichte, der weiß, dass ich bei der Krankenkasse schon alles gemacht habe. Ich brauche nur sagen, was ich jetzt möchte. Das werden die Menschen wollen. Wir müssen also schaffen, dass wir dort anschlussfähig sind. Das bedeutet für uns, dass wir uns intern ganz anders aufstellen müssen. Weil wir sind heute als Techniker Krankenkasse eine Krankenkasse, die einen super Service bietet. Wenn man bei uns anruft, ist man in kürzester Zeit am Telefon, also dreimal klingeln lassen, bist du bei uns dran. Das sind Mitarbeitende immer 24 Stunden, die TK-Mitarbeitende sind, also nicht irgendwelche Callcenter oder sowas, die dir wirklich helfen können, die dir Auskunft geben können, super. In der heutigen Welt. Aber natürlich unser Mitarbeitender, wenn ich heute anrufe und sage, ich habe eine Frage, dann muss der irgendwas nachschauen. Es kann durchaus passieren, dass er sagt, okay, dann brauchen wir jetzt irgendwas vom medizinischen Dienst dafür oder müssen wir bearbeiten. Wir machen das schnell, das kriegen Sie morgen. Heute sage ich, wow, ich habe angerufen und kriege das schon morgen. In diesem Zeitalter der Assistenten ist das keine hinreichende Antwort, sondern wenn ich da sage, ich möchte was haben, dann will ich das jetzt. Also in der Sekunde, wo ich eine Anfrage habe, möchte ich sie bearbeitet haben. Ich möchte nicht irgendwo mit einem elektronischen Gerät sein, was mir sagt, und morgen kriegen Sie es dann, sondern jetzt. Das erfordert bei uns komplett andere Prozesse. Das heißt, ich muss bei uns überlegen, wie kann ich einen Prozess bei uns so aufsetzen, dass, egal was die Menschen wollen, ich es sofort bearbeiten kann. Das bedeutet eine ganz andere Art von Datenkonsistenz. Ich muss zu jeder Sekunde, an jeder Stelle, überall exakt die gleichen Daten im ganzen Unternehmen haben. Jeder, der Unternehmen hat, weiß, wie extrem schwierig das ist. Es gibt meistens Zeitpunkte, zu denen Daten abgeglichen werden, einmal am Tag oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche Systeme, auf denen Dinge laufen, die nicht miteinander verknüpft sind. Also sicherzustellen, dass du zu jedem Zeitpunkt, an jeder Stelle konsistente Daten hast, die du benutzen kannst, ist eine riesengroße Herausforderung. Wenn ich mit Menschen reden, nicht, sage ich mal, so mit Industrien, mit Krankenkassen sowieso nicht, auch mit anderen Industrie zu tun haben, dann glauben die immer, das größte Problem ist da irgendwie so ein Avatar zu bauen, der dann irgendwie nett aussieht und der reden kann. Das ist das kleinste Problem. Die Technologie gibt es schon lange. Also wir können ChatGPT, der einen Avatar erstellen, der aussieht wie ein Mensch, der täuschend echt aussieht. Es gibt auch Avatar von mir. Wir haben Avatar, den wir benutzen für Leute, die zum Beispiel aus China zu uns kommen, damit wir Chinesisch mit denen reden können, wie so Krankenversicherungssystem funktioniert. Das ist einfach technologisch. Also einfach, es ist heute schon da, es ist kompliziert, aber es funktioniert. Das wirklich Schwierige ist nicht das, diese Schnittstelle, sondern das Schwierige ist, dahinter seine Prozesse so in Ordnung zu haben, dass das, was der Avatar erzählen muss, inhaltlich auch wirklich zu jedem Zeitpunkt richtig ist und stimmt. Und da arbeiten wir dran, weil ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung der Zukunft. Ich glaube übrigens für alle Unternehmen, vor allen Dingen für Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, letztendlich in Versicherung der Dienstleistungsunternehmen, wird das extrem wichtig sein, sich in diese Ökonomie mit zu integrieren. Wenn du das nicht schaffst, dann wirst du dich aus deinem jeweiligen Markt komplett entfernen. Weil die Versicherten, die Kunden, die Patienten, je nachdem, in welchem Sektor du tätig bist, werden mit dir dann nicht mehr interagieren wollen. Die werden übrigens trotzdem auch mit Menschen telefonieren wollen. Das ist die Herausforderung. Es wird nicht so sein, dass einfach gar keiner mehr mit Menschen reden will. Sondern es wird die Situation geben, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich mal mit einem echten Mitarbeiter bei euch reden. Aber der Standardkontakt, den werden die meisten Menschen nicht haben wollen mit einem anderen Menschen.
Aber ist das nicht auch eine Altersfrage dann irgendwie? Weil jetzt denken wir noch, dass der echte Mensch einem bessere Informationen gibt. Wenn ich aber jetzt überlege, bei der Lufthansa anrufe und habe meinen Flug verpasst und ich spreche mit einem echten Menschen, weiß ich nicht, ob er mir dann den Ersatzflug den besten geben kann. Bei einer Maschine, die perfekt arbeitet, bin ich mir relativ sicher, dass da, weil meine Erfahrung sagt mir, wenn ich bei 3 Agents bei der Lufthansa anrufe, kann ich auch durchaus 3 unterschiedliche Antworten bekommen, ob es den richtigen Flug gibt und zu unterschiedlichen Preisen. Ja. Aber das System, wenn ich da würde ich doch immer sagen, lass mich lieber mit dem Computer reden, weil der wird einfach das Beste ausgesucht haben. Und da sind wir doch wahrscheinlich auch tradiert unterwegs, dass wir immer noch glauben, dass der Mensch auf der anderen Seite. Und Sie haben es ja gerade selber gesagt, wenn ich zu 3 Ärzten gehe, kann ich auch 3 unterschiedliche Diagnosen bekommen. Wenn ich aber weiß, der vierte Arzt ist ein Roboter und der kann mir wirklich die beste Diagnose geben und das hat sich dann auch irgendwann rumgesprochen, zu 99,9% ist das die beste Diagnose, dann gehe ich doch lieber irgendwann mal zum Roboter.
Es wird noch lange ein Vertrauensthema geben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich heute ein Haus finanziere, dann ist es die beste Variante zu tun, objektiv. Ich gehe ins Internet, gehe in Vergleichsportale, schaue mir wirklich an, wo sind denn die besten Angebote, wie kann ich mein Haus am besten finanzieren. Das machen viele Leute und quasi niemand schließt es online ab. Warum? Weil es die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens ist. Ja. Und bei der größten finanziellen Entscheidung meines Lebens möchte ich, dass da jemand gegenüber sitzt, dem er sagt, mach dir keine Sorgen. Das haben andere auch schon gemacht. Das kriegen wir irgendwie hin. Das wird nicht so schlimm sein. Und vielleicht, ich weiß, dass der mir nicht das beste Angebot gibt, weil der sitzt bei der Bank und ich weiß, dass der mir sein Angebot verkaufen will. Trotzdem wollen die Leute in der Sekunde mit jemand reden. Und ich glaube, das kann man an vielen Ecken übertragen. Die Leute werden sagen, wenn ich eine schwere Krankheit habe, ich will unbedingt, dass da eine KI irgendwie drauf schaut. Aber bevor ich jetzt mich operieren lasse, soll da noch ein Arzt sitzen, der mir sagt, das ist auch eine gute KI, mach dir da keine Sorgen. Mhm. Viele Patienten haben die gemacht, wir operieren dich danach. Und ich glaube, diese Situation wird es immer geben. Das heißt, es wird viele Sachen geben, da werde ich das gar nicht mehr brauchen. Wenn ich eine Kfz-Versicherung abschließe, glaube ich, brauche ich jetzt niemanden, der mir sagt, mach dir keine Sorgen, wird schon die richtige Kfz-Versicherung sein. Wenn ich bei uns eine Semesterbescheinigung haben will, dann brauche ich mit keinem Mitarbeiter reden, sondern ich kriege die Semesterbescheinigung als Student. Aber wenn es eine weitreichende Sache ist, dann glaube ich, haben viele Menschen einfach das Bedürfnis, dass ein anderer Mensch mir sagt, das ist schon okay. Wenn meine Eltern pflegebedürftig sind, dann kann das alles eine KI organisieren. Also heute noch nicht, idealerweise kann sie es irgendwann in der Zukunft, weil es wirklich ein großes Thema ist. Aber wenn dann noch ein Mensch kommt und mir sagt, das ist auch eine gute KI, das haben viele Menschen bei uns schon gemacht, das ist immer gut ausgegangen, mach dir keine Sorgen, dann gibt es, glaube ich, schon noch einen Punkt, wo sie recht haben und das ist auch ein bisschen eine Gefahr. Diese Rolle kann perspektivisch natürlich irgendwann dieser Assistent übernehmen. Weil die Leute werden diesen Assistenten wirklich lieben und vertrauen. Und das ist natürlich auch super gefährlich, weil diese Assistenten natürlich ja nicht völlig im luftleeren Raum passieren, sondern die werden natürlich von irgendwelchen Firmen angeboten. Und es werden auch nicht beliebig viele Firmen sein, sondern es werden 3 vielleicht oder sowas sein, die diese Assistenten anbieten. Das werden auch im Zweifelsfall eher amerikanische als deutsche Firmen sein. Und diese Firmen werden ja nicht völlig biasfrei sein, sondern die haben eigene Geschäftsinteressen. Vielleicht wird es dann ähnlich wie bei Google Rankings geben. Der empfiehlt halt dann eher den, weil der was bezahlt hat. Selbst wenn es ein unbewusstes Bias ist aus den Daten, wird es irgendwelche Art von Bias geben. Das heißt, diese Assistenten werden dann auch gefährlich sein in einer gewissen Art und Weise, weil die Menschen sie lieben, weil die Menschen ihnen glauben. Und dann sagen, ja, wenn der das gesagt hat, dann würde es schon stimmen. Wenn man fair ist, gilt es natürlich bei Menschen auch. Wenn man Bankberater traue oder dem einen Arzt oder dem Kranken, auch immer, ist natürlich auch mal ein Bias dabei. Aber der zumindest nicht ganz so kommerzialisiert vielleicht ist, professionell kommerzialisiert ist. Das heißt, das ist auch eine Gefahr. Aber nochmal, ich glaube, dass es lange Zeit eine Rolle für Menschen in diesem emotionalen Reassurance-Thema geben wird. Die Leute werden schon verstehen, dass eine KI das objektiv besser kann, aber sie werden wollen, dass nochmal jemand anders mir sagt, kann sie auch besser, mach dir keine Sorgen.
Also wir leben ja in einer Welt, die viel komplexer und komplizierter geworden ist, als sie je zuvor war. Wenn wir in die politische Welt schauen, wenn wir in die wirtschaftliche Welt schauen, da ist es ja extrem schwer, auch medizinische, das überhaupt noch zu verstehen als normaler Mensch. Und wenn ich dann diese Systeme habe, ich habe es selber auch ausprobiert, ich habe jemanden mehrfach geschrieben, bin geghostet worden und habe dann alle Informationen in ein System gegeben und habe gesagt, kannst du mir mal den optimalen Brief schreiben? Und danach kriegte ich sogar eine Antwort, nicht nur vom System, sondern auch von den Menschen, die ich geschrieben habe, weil ich ihn emotional gepackt habe. Mhm. Wenn ich mehrere dieser Erfahrungen habe, wächst ja mein Vertrauen zu einem System, was mir einfache Antworten gibt in einer sehr komplexen und komplizierten Welt. Und das ist ja etwas, das können wir uns jetzt vielleicht noch nicht ganz vorstellen, aber wenn wir morgens aufwachen, der erste Griff geht ja zum Handy und dann macht man das Handy an und guckt Informationen. Wenn man dann aber dem Handy sagt, morgens, ich habe mich gestern Abend mit meiner Frau gestritten, du kennst ja unseren Streit, weil ich das ja permanent mit dem Handy verfolge, gib mir heute Morgen mal etwas mit, damit ich heute Morgen besser mit ihr klarkomme. Und das System gibt mir was mit und ich kann dann darauf setzen und merke, es funktioniert auch. Und diese Systeme sind schon sehr schlau. Und wir sind zum Teil noch in der Baby-AI, wie Harari sagt. Und wir wachsen da ja auch weiter. Also von daher, glaube ich, werden die Systeme mitlernen, den Menschen kennenlernen und dann das Vertrauen wird wachsen, oder?
Wird es, aber dann kommen wir eben auch genau in Punkte, wo es dann meiner Ansicht nach gefährlich wird und man aufpassen muss. Also wenn ich eine Gebrauchsanleitung einer KI für den Umgang mit meiner Frau brauche, finde ich, sind wir schon an Grenzen und überlegen muss, ist das klug oder nicht. Weil dann nimmt die KI eine Rolle ein, die sie eigentlich nicht mehr einnehmen sollte. Und die Gefahr ist aber da, weil es in der Tat genauso ist. Nochmal, die Leute werden diesen KI glauben. Das wird mein persönlicher Assistent sein, an dem werde ich glauben. Und da wird man als Gesellschaft aufpassen müssen, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, dass ich dieser KI glaube, wie ich mit meiner Frau umgehe? Wie geht man damit um, dass ich dieser KI glaube, was sie mir politisch sagt? Ich meine, die Leute werden die fragen, wen soll ich wählen?
Ja.
Das wird, wie gesagt, mein Ratgeber sein. Die werden Leute fragen,
hier, jetzt haben wir den Wahlomat,
soll ich den wählen?
Den dann, vertrauen dann wir nicht hundertprozentig oder so, aber
der Wahlomat. Aber das ist ja, dem vertraue ich ja dann.
Ja.
Das heißt, was bedeutet sowas für Demokratien? Was bedeutet das in der Tat, wenn wir sehen ja jetzt in den USA, dass auf einmal auch, sag ich mal, im Gesundheitsbereich ein Gesundheitsminister da ist, der, ich sag's mal vorsichtig, nicht überall den schulmedizinischen Ideen folgt. Was bedeutet das, wenn eine Regierung sowas auf einmal in so eine KI implementiert und die Leute auf einmal gesagt bekommen, statt dich zu impfen, nimm doch lieber Bachblüten? Da wird es dann halt schon auch gefährlich. Deswegen ist KI, ich bin wirklich sehr begeistert von den Optionen, aber ich bin nicht kritiklos davon begeistert. Da muss ich schon überlegen, wo sind die Dinge, die man gut benutzen kann und wo muss man schon überlegen, was sind Gefahren und wie kann man den Gefahren begegnen. Das ist natürlich gerade im Gesundheitssystem auch sehr ausgeprägt.
Das ist ja ein sehr guter Punkt, weil ich habe jetzt Überschriften gesammelt für einen Newsletter und da heißt es eben, Indien geht auf die Überholspur, Google möchte in der Medizin angreifen. Und in Deutschland heißt es, KI kommt, aber haben wir genug Strom? KI, wo bleibt der Mensch? Müssen wir den Menschen retten? Also wir haben in Deutschland eine sehr, sehr skeptische Grundhaltung. Wenn wir das aber erstmal haben, werden wir gegenüber den anderen, die das erstmal lernen, nehmen wir Indien, nehmen wir China, nehmen wir Amerika, werden wir hoffnungslos zurückfallen, weil wir gar nicht diese Systeme für uns nutzen können. Das heißt also auch, die Systeme machen uns ja auch effizienter, machen uns schneller, machen uns besser, schaffen mehr noch Erfindungen vielleicht nochmal in die Wege zu leiten. Da verlieren wir doch auch, oder?
Ja, deswegen ist auch überhaupt keine Option, glaube ich, diese Systeme zu verbieten und zu sagen, man hat da irgendwie Angst vor und das kann nicht funktionieren. Auch da wieder ein Beispiel, wenn diese KI-Systeme, und das werden die tun, Therapien entwickeln oder helfen, Therapien zu entwickeln, die schwere Krankheiten heilen, Demenzen, Tumorerkrankungen, was auch immer, dann werden wir uns doch hoffentlich nicht in Europa hinstellen und sagen, naja gut, aber es ist eine blöde KI, wollen wir nicht. Sondern natürlich werden wir das wollen und werden sagen, dann wollen wir diese Therapien auch haben, die da irgendwie rauskommen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man sagen muss, man lehnt das ab und möchte das nicht, sondern ich glaube, wir müssen sogar deutlich mehr Geld rein investieren, gerade weil wir nicht abhängig wollen von KI, die dann in Amerika, sage ich mal, sehr stark pekuniären Interessen folgen, leider zunehmend auch weltanschaulichen. Vor 10 hatte man noch gesagt, Amerika halt nur Geld, geht nicht um Weltanschauung. Mittlerweile geht es leider in Amerika ja auch um Weltanschauung. Oder chinesische Systeme, bei denen es eindeutig auch um Weltanschauung geht. Wenn wir das nicht wollen, dass die KI-Systeme sehr stark Weltanschauung beinhalten, dann müssen wir selber in dem Gebiet so gut sein, dass wir sagen können, wir können KI-Systeme aufsetzen, die zumindest weitgehend weltanschauungsfrei sind. Ganz geht nicht und vielleicht wollen wir auch unsere eigene Weltanschauung reinbekommen. Aber die Option zu sagen, wir machen da nicht mit, gibt es nicht. Das ist so ein bisschen alternativlos. Die KI wird kommen und wenn man in dieses Zeitalter kommt, und ich habe es ja gerade beschrieben, ich glaube, wir werden dort mit reinkommen, dann müssen wir in diesem Umfeld mitspielen können. Und da sind wir leider in Europa deutlich hinten dran. Und teilweise ja, indem mit Ängsten gespielt wird. Und die Antwort auf Ängste ist aber nicht, ich mache halt nichts, sondern die Antwort auf Ängste ist, wie kann ich es so machen, damit die Ängste möglichst klein werden. Ja. Und da sind wir manchmal falsch unterwegs. Also Fortschritt verhindern lässt sich nicht. Ich sage auch im Unternehmen immer, Veränderungen kann man nicht aufhalten. Man kann nicht einfach sagen, es bleibt alles, wie es ist. Die einzige Option, die man hat, ist, man kann sie erdulden und sagen, ja, passiert halt, oder man kann sie gestalten. Und das ist hier genau das Gleiche. Wir müssen sie gestalten, weil kommen tut sie. Wir können nicht einfach sagen, wollen wir nicht, soll nicht kommen.
Das predigen wir ja auch, dass wir sagen, lass uns gestalten und da kommen wir her. Wir sind ein Land der Dichter und Denker, wir sind ein Land der Ingenieure. Warum ist das abhanden gekommen? Warum gehen wir jetzt in so eine Art Angststellung und sagen, hey, das geht nicht, was ja auch schon eine gewisse Tradition hat, also auch bei der Volkszählung, bei anderen Dingen. Wir sagen, Google darf unser Haus nicht fotografieren, aber wir stellen alles ins Netz. Warum ist es so, dass wir den deutschen Weg gehen?
Nee, wir haben natürlich, muss man fairerweise sagen, in Deutschland die Erfahrung gemacht eines Staates, der sehr stark eingreift ins Privatleben und der eben, wo Datenschutz überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat, wo man sehen kann, was passiert da. Natürlich noch zu sehr analogen Zeiten, aber wir haben diese Erfahrung ja auch gemacht. Natürlich spielt da auch eine Rolle, die Frage dessen, will ich mich extrem weiterentwickeln oder bin ich schon sehr zufrieden? Und wenn wir uns anschauen, viele Länder, die jetzt sehr stark dort rein investieren, haben eben einen ausgeprägten Wunsch, bei uns muss es endlich viel besser werden. Sie haben gerade Indien angesprochen, China ähnlich, in den USA, in weiten Bevölkerungskreisen auch. In Deutschland geht es natürlich vielen Menschen schon sehr gut. Das heißt, bei vielen ist die Geschichte gar nicht mehr, es muss alles viel besser werden, sondern wäre schön, wenn es so bleibt. Mhm. Und wäre schön, wenn es so bleibt, ist natürlich nicht der gleiche Antrieb wie bei uns muss endlich auch gut werden. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem. Das ist nicht nur Gesundheitssystem, sondern ein Problem, das wir als Gesellschaft natürlich haben, dass wir einfach dieses, es muss endlich besser werden, nicht mehr so ausgeprägt haben, wie wir es nach dem Krieg in den Zeiten auch gehabt haben, sondern dass wir jetzt ein Niveau haben, wo viele sagen, eigentlich schön, wäre schön, wenn es so bleiben würde. Und damit kommt man aber nicht weit. Das ist wie in einem erfolgreichen Unternehmen. Wir haben auch die Diskussion bei uns immer, warum müssen wir was ändern? Wir sind doch erfolgreich. Und es ist gar nicht so einfach, immer zu sagen, ja, genau deswegen müssen wir was ändern. Weil wenn man nichts ändert, bleibt man nicht erfolgreich. Man bleibt nur erfolgreich, wenn man sich weiterentwickelt.
Veränderung heißt ja zum Teil auch, dass Schmerzen entstehen.
So ist es.
Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, wir müssen eine Krankenkasse entwickeln, die sehr stark technologisch heraussticht. Das heißt dann auch in diesem Beispiel mit den Agents, dass man vielleicht irgendwann kein Callcenter mehr herkömmlicher Natur brauchen wird.
Dann also ich glaube, dass das in der Tat noch sehr lange dauern wird, weil, wie ich es gerade gesagt habe, die Krankenkasse ist auch ein persönliches Thema an vielen Ecken. Und ich glaube, es wird diese Momente geben, wo du einen Menschen haben möchtest, mit dem du dann wirklich persönlich sagen kannst, da ist jemand, der ein Mensch ist, der das auch menschlich versteht. Weil KI kann es halt nur simulieren. Die tut so, als wenn sie es versteht, aber sie versteht es natürlich nicht. Und deswegen wird es sich, glaube ich, einfach verschieben. Es wird viele Dinge geben, wo die Menschen sagen, okay, da habe ich früher angerufen, da brauche ich nicht mehr anrufen. Mhm. Dafür wird es andere Sachen geben, wo sie dann anrufen, wo man dann aber auch wiederum mehr Zeit hat. Ein bisschen ähnlich wie in der Medizin. Das heißt, du kannst dann für die Dinge, wo du vielleicht wirklich persönlich reden musst, dir mehr Zeit nehmen, weil andere Dinge, wo du wirklich nicht reden musst, einer unserer Hauptanrufsgründe ist nach wie vor, dass die Menschen beim Arzt stehen und haben ihre Versichertenkarte vergessen. Dafür muss ich mit niemandem reden. Wenn ich einen Prozess habe, der mir das total einfach macht und sagt, so, klick auf den Knopf, dann kann ich auch beim Arzt behandelt werden. Viel einfacher. Es wird sich einfach verschieben. Welche Prozesse brauche ich persönlich und welche Prozesse werden viel besser ohne Menschen laufen?
Wann werde ich dann in ein Zeitalter eintreten? Wie viele Jahre haben wir noch, dass unsere erste Frage sein wird, bist du ein Roboter oder bist du ein Mensch?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Frage so oft kommen wird, weil es einfach untergehen wird. Dieses, mit wem kommuniziere ich, wird, glaube ich, irgendwann mal einfach ineinander verschwimmen, ob ich mit einer KI spreche oder mit einem Menschen.
Das heißt, wobei das ja nicht unwichtig ist, wenn ich mit einer KI spreche, brauche ich gar nicht mehr Überzeugung. Den kriege ich ja nicht überzeugt. Das ist ja, eine KI wird ja kaum auf meine Argumente eingehen. Wenn ich einen Menschen drüben habe, kann ich sagen, ach, die TK ist eine super Krankenkasse, wir haben 2 Testsiege, wir haben dies und jenes, überleg dir das nochmal. Oder ich denke an der alten Zeit, da gab es eben Unternehmen, die haben Telefonverkäufer gehabt, die haben die Menschen umgedreht, die wollten kündigen und die sind dann, haben den Hörer aufgelegt und gesagt, ich bleibe doch dabei, das ist doch ein guter Dienstleister. Aber das werde ich mit der KI ja niemals hinbekommen. Wenn ich meiner persönlichen KI sage, kündige bitte meinen Vertrag mit der Krankenkasse, dann wird er das exekutieren. Da wird er sich doch kaum jetzt überzeugen lassen, oder doch?
Ja, also ich glaube, dann wird die KI mit der KI nicht zufrieden, aber ich glaube schon, dass es auch dann solche Überzeugungsmechanismen geben wird. Also lass uns dieses Beispiel nehmen von gerade, ich sage meiner KI, kündige die Krankenkasse.
Ja.
Dann ist es durchaus vorstellbar, dass in Zukunft dann die KI der Krankenkasse wiederum mit meinen persönlichen KI, meinen Assistenten, versucht nochmal den zu überzeugen. Und sagt, aus unseren Daten kommt aber raus, für dich war doch besonders wichtig, dass du irgendwie im Sport unterstützt wirst. Das können wir doch viel besser als die anderen. Willst du nicht nochmal sagen, dass wir im Sport besonders gut sind? Oder es kann sogar sein, dass diese Verhandlungsprozesse ablaufen, ohne dass ich es überhaupt merke. Dass ich hier sage, jetzt such mir die beste Krankenkasse aus. Und dass dann Verhandlungsprozesse zwischen den KI stattfinden, zwischen meinem persönlichen Assistenten und den KI, die bei den Krankenkassen da sind.
Die beste Antwort wäre doch letztendlich, wenn die KI mir meldet, ich habe versucht zu kündigen, wir bleiben dabei, auch im Wir vielleicht. Und ich habe die Beiträge um 30% senken können.
Gut, das wird bei einer Krankenkasse, die, sage ich mal, wie eine gesetzliche Krankenkasse funktioniert, nicht so einfach funktionieren. Aber bei anderen Krankenkassen wird das in der Tat so sein.
Ja.
Das heißt, da wird diese Verhandlung stattfinden. Es wird übrigens auf die Frage von vorher natürlich erkennbar sein, ob ich mit einer KI spreche oder nicht. Also ich glaube, da wird auch Regulatorik in Europa so sein, dass es nicht erlaubt sein wird, dass man so tut, als wäre es ein Mensch, aber es ist eine KI. Also da werden wir relativ schnell regulatorische Wege bekommen, weil einfach sonst kannst du nicht mehr auseinanderhalten als normaler Benutzer.
Ja.
Es wird so gut werden, dass du nicht mehr auseinanderhalten kannst. Aber es wird den Menschen für viele alltägliche Sachen so normal sein, mit KIs umzugehen, dass sie nicht hinterfragen werden. Mhm. Sondern sie werden es nur hinterfragen in diesen ganz besonderen Situationen, die wir gerade irgendwie aufgeführt haben. Aber wenn ich morgens von meiner KI begrüßt werde, weiß ich, dass es eine KI ist, aber ich finde es trotzdem schön und angenehm. Ja. Wenn ich mit meinem Auto, also mein Auto begrüßt mich und sagt, hallo, wo willst du denn hinfahren? Und ich fahre gar nicht mehr selber, dann weiß ich natürlich, dass es eine KI ist und nicht ein kleines Männchen im Kofferraum. Aber ich finde es total super angenehm und es stört mich auch nicht, dass ich das irgendwo habe. Wenn ich beim Arzt einen Termin machen will und kriege aber erstmal vorgeschaltet irgendwo eine KI, die mit mir redet und sagt, okay, du musst gar nicht zum Arzt, es reicht, wenn du jetzt Folgendes machst, sage ich dir als KI, dann werde ich das normal finden. Dann werden Leute nicht sagen,
das war aber eine blöde KI,
sondern die werden sagen, es ist doch super, dass er irgendwie vorher gemacht hat.
Ja.
Also ich glaube, dass es einfach relativ verschwimmend ineinander übergehen wird, dass es einfach so normal sein wird, dass überall KI ist, dass die Menschen ja in weiten Teilen gar keine Gedanken mehr machen werden und an den Stellen, wo sie sich Gedanken machen, wie gesagt, dieses Beispiel wirklich sehr schwere Erkrankungen oder sehr schwere Entscheidungen oder ich bin persönlich sehr unsicher. Da wird es dann noch Kontaktpunkte geben, wo ich sage, jetzt möchte ich mit wirklichen Menschen reden. Und den wird man ja als Menschen dann natürlich erkennen, logischerweise.
Ich habe mal den Test jetzt gemacht mit Perplexity, eine KI, und gefragt, wer ist eigentlich Deutschlands beste Krankenkasse?
Da will ich doch hoffen, dass die Perplexity es gewusst hat.
Ja, hat es gewusst, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat. Sie hat zumindest gesagt, die TK ist es und hat sich darauf berufen, dass die TK bei verschiedenen Testen Testsieger geworden ist. Das heißt also, sie verdichtet auch Daten, sie sucht sozusagen verdichtete Daten und guckt nicht mehr auf die Website und vergleicht was, sondern geht zurück dann irgendwie, das habe ich auch, oder auf Wikipedia, geht zurück auf Reddit oder so, sucht also im Datenwust nach Informationen, die sie verdichtet und dann ausspielt.
Was natürlich auch eine gewisse Gefahr wieder ist. In dem Fall hat die KI natürlich völlig recht gehabt. Aber in der Perspektive kommen wir natürlich, heute haben wir irgendwie Search Engine Optimization Algorithmen. Ja. In der Zukunft werden wir natürlich dann KI Engine Optimization Strategien haben. Dass die Menschen werden sich überlegen, was muss ich denn tun, damit, wenn ich eine bestimmte Frage jemand an die KI stellt, mein Unternehmen da rauskommt.
Ja, aus SEO wird Geo, habe ich gelernt.
So ist es. Das wird ja kommen, logischerweise. Ja. Also werden die Menschen sich überlegen, woraus lernt denn die KI und woraus gibt sie dann die Antworten. Was auch schon wieder zeigt, wo dann die Gefahren sind, weil natürlich die KI, und das unterschätzen manche Leute natürlich ja auch, keine objektive Antwort gibt. Sonst gibt es natürlich auch eine Antwort aus dem gebiasten Wissen, was sie vorher gehabt hat. Sie hat da keine völlig objektive Wissensbasis, aus der sie irgendwie was ableiten kann. Und das unterschätzen, glaube ich, viele Menschen heute noch. Und deswegen wird man auch in Zukunft, und das ist eine Diskussion, die auch in der Gesellschaft immer wieder stattfindet, sich nicht auf KI verlassen können und sagen, wir brauchen keine Schule mehr, wir brauchen keine Bildung mehr, wir haben ja KIs. Dann wird es gefährlich. Ich glaube, um eine KI richtig nutzen zu können, brauchst du erst recht Bildung. Du brauchst kein Detailwissen an jeder Ecke. Das kann eine KI, das kannst du dann irgendwie nachschauen oder wie auch immer. Aber du brauchst ein Bildungsgerüst, würde ich es immer nennen, in dem du Antworten einer KI irgendwie einordnen kannst. Wenn du das nicht hast, dann bist du völlig abhängig davon, was diese KI dir erzählt und dann wird es gefährlich. Dann ist es auch gefährlich für eine Gesellschaft, weil dann sind wir genau in der Diskussion von vorhin. Dann kannst du beliebig beeinflusst werden, dann hast du keinerlei Möglichkeiten, auch nur annähernd zu plausibilisieren, ob das überhaupt sein kann, was dabei rauskommt.
Aber das ist ja, der Unterschied ist ja jetzt auch nicht riesig, weil bislang setzt man auf SEO, das heißt also, es sind Heerscharen von Kommunikationsspezialisten unterwegs, dass die sagen, wenn ich bei Google frage, wer ist Deutschlands beste Krankenkasse, dass die TK oder dass eben entsprechende Krankenkassen, wo optimal mit Google zusammengearbeitet worden ist, wo es ausgespielt wird. Jetzt gibt es eben etwas, das nennt sich eben Geo, wo eben andere Parameter eine Rolle spielen. Aber dass ich vor Propaganda, konnte ich mich vorher auch nie so richtig schützen. Also dass eine Geschichte narrativ erzählt wird, ich glaube, findet ja seit jeher eigentlich statt.
Aber der Unterschied ist die Glaubwürdigkeit. Heute google ich und ja, dann glaube ich Google oder auch nicht, aber ich habe jetzt keine Liebesbeziehung zu Google.
Ja.
Zu meinem Assistenten aber schon.
Ja.
Der weiß alles, was ich jemals geschrieben habe.
Ja.
Der weiß, was ich denke, der weiß, was ich esse, der weiß, wo ich gewesen bin.
Ja.
Der weiß, was ich für Medikamente bekomme, der weiß, was ich fotografiert habe, wo ich irgendwo unterwegs gewesen bin, der weiß wirklich alles. Das heißt, das ist eine andere Art von Glaubwürdigkeit, als ich suche, was gibt es in eine Websuche rein.
Ja.
Und wir wissen ja selbst, diese Websuche hat ja schon, und deswegen geben die Unternehmen ja auch Geld dafür aus, einen relativ hohen Impact. Hier ist der Impact aber noch viel höher. Und deswegen wird man da schon noch mehr drauf achten müssen. Und da sind wir eben doch wieder auch ein bisschen bei, was sind die Regeln dafür? Da werden Staaten gewisse Regeln für aufstellen müssen, weil sonst ist es komplett gefährlich. Und wir sind dabei, dass die Menschen lernen können und lernen müssen, wie man damit umgeht. Das ist eben nur, weil der nett zu mir ist und weil er mich kennt und weil er so tut, als wenn er immer mein bester Freund wäre, ist trotzdem dahinter ein kommerzielles Produkt ist.
Ja. Das ist also dieser emotionale Faktor, der da zunehmen wird und der mich verführbarer macht und wo ich dann eher nochmal weniger reflektiere. Und da, sagen Sie zu Recht, kann ich versuchen, zumindest durch Bildung mal Dinge in Frage zu stellen, weil ich nicht erkenne, ob jemand dahinter, der dieses System anbietet, mich ein Stück weit auch noch geschickter manipulieren möchte. Dann irgendwie
der wird das tun, weil nochmal, das werden ja die Geschäftsmodelle auch dieser Assistenten sein. Ich bin relativ sicher, dass wir die nicht bezahlen werden als Assistent, sondern dass die sich selber tragen.
Ja.
Und die tragen sich natürlich über das was sie an sonstigen Einnahmen generieren. Ich meine, das wären.
Also wenn wir auch nochmal weiter, Technologie eine immer größere Rolle spielt. Es gibt ja in Deutschland relativ viele Krankenkassen. Wird es auch irgendwann mal eine geben, wo man sagt, man hat noch einen Chef und dann der Rest wird durch Technologie dargestellt? Ist das denkbar, weil ja auch die ganzen Prozesse mit Technologie gesteuert werden können und ich kann Telefon und durch Assistenten darstellen. Ist wann oder ab wann werden wir also eine Krankenkasse haben, die das?
Das glaube ich nicht, weil natürlich, sage ich mal, auch Technologie ja noch gemacht und bedient werden muss.
Ja.
Aber ich bin schon relativ sicher, dass wenn wir uns einmal einen Zeitraum anschauen, dann wird man natürlich je Versicherten immer weniger Mitarbeiter auf der Krankenkassenseite brauchen, weil viele Prozesse natürlich da sind. Da kommt uns aber auch zugute, dass das so ist, weil wir natürlich auch in eine, sage ich mal, Demografie reinlaufen, in der es auch immer schwieriger wird, Mitarbeitende zu bekommen. Das heißt, eigentlich ist es auch die einzige Möglichkeit, die viele Dienstleistungsunternehmen haben, auch Krankenkassen haben, dass man diese Produktivität so steigern kann, dass wir eben über den Einsatz von KI oder von anderen Produktivitäten nicht mehr so viele Mitarbeitende pro Versicherten brauchen, wie man sie in der Vergangenheit gebraucht hätte. Also deswegen ist das eigentlich eine sehr positive Entwicklung, wenn wir sonst irgendwann die Schwierigkeit hätten, dass wir nicht mehr 24 Stunden Telefonerreichbarkeit sicherstellen können oder ähnliche Dinge. Also von daher, glaube ich, kommen da zumindest in Deutschland, in anderen Bereichen, wo die Bevölkerungsentwicklung anders ist, manchmal ein bisschen schwieriger. Aber in Deutschland braucht man da als Arbeitnehmer keine Angst vor zu haben, weil sich damit quasi diese beiden gegenläufigen Effekte, die Demografie und das, was passiert gerade in Bezug auf die KI und die Möglichkeiten davon, eigentlich ganz gut ausgleichen.
Aber wird man sich vorstellen können, dass man so eine, sag mal, wie eine Fußballmannschaft mit 11 Leuten eine Krankenkasse betreiben kann?
11 Leute halte ich jetzt für ein bisschen wenig, wenn ich mir allein anschaue, was wir in der IT an Mitarbeitenden haben, die da irgendwie mit drin sind. Aber ein deutlich geringerer Schlüssel, glaube ich, als man sie heute hat, das halte ich für absolut möglich.
Muss man auch als Mensch, wenn die Technologie kommt, gehen wir nochmal in den Bereich Gesundheit rein, muss man da mehr Nervenstärke haben, weil man gesagt bekommt, beispielsweise, das gibt es ja glaube ich auch jetzt schon im Prostata-Bereich, du hast mit so und so viel Wahrscheinlichkeit wird es den Krebs geben, aber leb erstmal so weiter, wir können noch ein bisschen gegensteuern und es wird dich nicht umbringen.
Ja.
Und du wirst, das hat mir jemand von Microsoft gesagt, wenn man sich ein Lungenbild anschaut, da findet man immer was drauf und man sagt, aber mach dir keine Sorgen, das kann noch 30 Jahre dauern, bis das kommt. Vielleicht stirbst du auch um was ganz anderem dann irgendwie. Aber du weißt jetzt, wenn du morgen durch die Tür gehst oder wenn du morgen unterwegs bist, du hast viele Risikofaktoren und zu 80% hast du das, zu 70% das, zu 60% das.
Das ist immer eine Frage der Kommunikation, weil ehrlicherweise, das gab es früher auch schon. Ich meine, jeder, der raucht, weiß, dass er dadurch, dass er raucht, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, irgendwann Lungenkrebs zu bekommen. Interessiert die meisten Leute herzlich wenig. Das wird natürlich dann ein bisschen spannender, wenn es eben nicht heißt, Raucher sterben früher, sondern ich sage, deine ist sozusagen, also die individuelle Ansprache irgendwie zu haben. Da wird es schon ein bisschen spannender, ist aber trotzdem eine Frage der allgemeinen Kommunikation. Weil was kann ich mit einer Information anfangen, die mir sagt, ich habe eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für irgendwas? Das ist eine Nicht-Information für einen Menschen. Mit Prozentzahlen kannst du nicht wirklich umgehen.
Ja.
Relevanter ist zu sagen, was bedeutet das für mich, was kann ich denn tun? Und der Teil der Medizin wird in Zukunft deutlich ausgeprägter sein. Das nicht heißt, du hast ein 60-prozentiges Risiko, leb damit, sondern man sagt, du hast ein erhöhtes Risiko für Folgendes. Wenn du aber folgende Dinge tust, dann kannst du damit dein Risiko deutlich senken. Dann ist deine Wahrscheinlichkeit, länger zu leben, deutlich höher. Mach also folgende Sachen. Und das wird dazu führen, und da bin ich eigentlich auch sehr optimistisch, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, würde ich sagen, wirklich gut funktionierende Prävention haben können. Weil Prävention heute bedeutet, ich gebe ganz vielen Menschen irgendwas und dann wird es schon bei irgendeinem funktionieren. Also wenn ich irgendwie alle Leute sage, geh joggen, dann wird schon auch der davon profitieren, der irgendwie sonst nicht gemacht hätte. In der Zukunft werde ich aber sehr individuell sagen können. Ich kann sagen, du musst joggen gehen, weil du hast irgendwie nur 2000 Schritte, hast aber folgende Risikofaktoren, die bei dir drin sind. Wenn du joggst, profitierst du ganz extrem davon, noch mehr als der andere.
Mhm.
Oder auch, wenn du dieses Medikament nimmst oder irgendwas anderes machst. Das heißt, wir können sehr, sehr viel gezieltere Prävention machen als bisher. Man kann übrigens auch sehr viel teurere Prävention machen, weil ich eben nicht mehr jedem alles geben muss, sondern ich könnte sagen, aber ist zwar sehr teuer, aber der würde wirklich davon profitieren. Ich gebe es eben nicht mehr allen, sondern nur dem, der wirklich profitiert. Das heißt, wir können viel mehr Prävention machen, als man es in der Vergangenheit konnte, viel zielgenauer und können dadurch, das ist auch eine Rolle, wo die Krankenkassen dann einnehmen kann, weil wir eben dann vor dem Arztbesuch schon sein können, und können dadurch Krankheiten überhaupt erstmal verhindern. Das heißt, es geht gar nicht darum, die Menschen immer nur dann wieder gesund zu machen, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst krank werden.
Mhm.
Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Daten von ganz am Anfang. Da helfen eben Daten. Wenn ich viele Daten über jemanden habe, dann kann ich sagen, du individuell profitierst auch von folgenden Maßnahmen. Du individuell hast folgendes Risiko. Du individuell kannst es aber damit wiederum reduzieren, dieses Risiko. Und kann damit in eine andere Art von Prävention einsteigen als heute, wo man sagt, ja, ernähr dich gesund und gelaufen. Das stimmt für jeden, das ist nie falsch, aber es ist eben auch sehr über den dicken Daumen.
Muss man dann auch als Krankenkasse über neue Systeme mit nachdenken, weil auch eine Firma wie Apple sieht sich ja als Gesundheitsanbieter langfristig, zumindest ist das vom CEO mal entsprechend gesagt worden. Und ich habe ja permanent als System mehr sozusagen Kontakt zu den Menschen, als es eine klassische Krankenkasse hat. Die Krankenkasse zurzeit tritt ja dann in Erscheinung, wenn ich eine Krankheit habe. Ja. Man nennt sich zwar dann Gesundheitskasse oder wie auch immer, aber man ist im Prinzip, dann wird man aktiv, wenn die Krankheit ausgebrochen ist. Und die anderen können ja viel, viel früher ansetzen und möglicherweise auch sagen, okay, komm zu uns, wir haben auch noch eine Krankenkasse angegliedert.
Ja, ist so. Und da ist genau der Punkt, wo man sich als Gesellschaft überlegen muss, möchte ich diese Funktion von Steuerung von Gesundheit an ein kommerzielles Unternehmen geben oder nicht? Weil nochmal, ich bin ein großer Apple-Fan, ich benutze viele der Apple-Geräte, aber natürlich ist es ein kommerzielles Unternehmen, die ein kommerzielles Interesse haben. Möchte ich die gesamtgesellschaftliche Gesundheitsvorsorge an ein kommerzielles Unternehmen nehmen, was ja nun doch kommerzielle Interessen hat? Oder möchte ich da als Gesellschaft nicht sagen, nee, bestimmte Dinge wie meine ureigensten Krankheitsdaten möchte ich nicht an ein kommerzielles Unternehmen geben. Das heißt jetzt in Amerika oder auch in Europa, das wäre mir jetzt in dem Fall egal, sondern die möchte ich unter gesellschaftlicher Kontrolle halten. Und da kommt es dann zugute, dass Krankenkassen, Körperschaften öffentlichen Recht sind. Das heißt, man kann uns regulieren. Man kann sagen, das darfst du Sachen mit Daten machen, das darfst du nicht damit machen. Ich hätte schon eine gewisse Sorge, perspektivisch meine geheimsten Gesundheitsinformationen an Unternehmen zu geben, die dann da vielleicht dann nachher Risikoprofile daraus machen, ob ich überhaupt Versicherung bekomme oder nicht. Die dann vielleicht sagen, ein Arbeitgeber kann dann schon mal abfragen, ob es sich denn lohnt, mich einzustellen, ob ich sowieso in 2 Jahren tot bin. Oder du kannst ja beliebig überlegen, was man alles Misstrauen mit Gesundheitsdaten tragen kann. Das heißt, ich glaube, wir werden diese Rolle einnehmen müssen, aber das können wir nur dann, wenn wir es auch können. Ich glaube, Regulation hilft uns, wenn wir auch gute Angebote machen, dann macht
das eben. Aber es geht sogar noch weiter. Apple kann mir das Leben gerettet haben. Ich mache 3 Selfies und dann sagt Apple, nachdem die Selfies analysiert worden sind, geh mal zum Hautarzt, da ist was.
So ist es. Und deswegen ist unser Ansatz, genau das kann Apple auch weiterhin machen, weil ich glaube, Innovation kommt aus der Wirtschaft, die kommt nicht klassischerweise aus uns. Aber die Integration dieses Systems muss dann an einer Stelle passieren, die meiner Ansicht nach bei der gesetzlichen Krankenversicherung liegen muss. Das heißt, diese Selfies kann Apple anbieten und kriegt dann auch Geld dafür. Das ist ein Service, den sie halt irgendwie anbieten. Aber dann geht es in meine Gesundheitsakte und wird dann irgendwie angeschaut, dass es im System weitergehandelt wird. Also nicht Apple macht das dann, sondern Apple hat diesen Service angeboten oder wer auch immer. Meine Apple Watch misst irgendwie 1000 Parameter. Demnächst soll die Apple Watch auch noch Blutdruck messen. Wir werden keine Apple Watches bauen. Die wird immer Apple bauen oder irgendjemand anderes. Aber die Auswertung dieser Daten, was dann mit denen passiert, das würde ich nicht komplett im kommerziellen Unternehmen unterlassen, sondern diese Serviceleistung kann Apple oder Google oder wer auch immer gerne anbieten. Die Innovation wird auch von da kommen. Aber dann die Steuerung, was heißt denn das in meinem System? Dann, wo werden meine Gesundheitsdaten alle aggregiert? Wo wird dieses Bild, was Apple gemacht hat, mit anderen Daten zusammengeführt? Da wäre ich skeptisch, ob ich das bei irgendwelchen kommerziellen Unternehmen lassen würde. Und nochmal, das heißt aber für uns, wir müssen dann auch ermöglichen, dass man mit diesen Daten sinnvolle Sachen machen kann. Wenn wir es nicht ermöglichen und nur sagen, das ist aber böse, wenn Apple das macht, verbieten wir, das wird nicht funktionieren. Weil dann werden die Leute trotzdem machen. Dann werden sie sagen, das ist aber toll. Wir benutzen alle Google oder ein ähnliches System zum Navigieren. Obwohl wir alle wissen, dass es datenschutzmäßig eine Katastrophe ist, dass die genau wissen, wo wir genau sind. Aber wir benutzen es trotzdem, weil es halt keine Alternative gibt, die wirklich gut funktioniert und die datenschutzsicher ist. Da sagen wir, gut, vergesst die Daten, aber ich werde echt gut navigiert. So wird es im Gesundheitssystem auch sein. Wenn wir vernünftige, datenschutzsichere Alternativen haben, dann werden Leute die gerne benutzen. Wenn wir sagen, datenschutzsicher funktioniert nicht, es gibt aber auch Datenschutz nicht ganz so sicher, funktioniert super, dann werden die Leute nicht ganz so sicher, funktioniert super nehmen. Und deswegen müssen wir Alternativen aufbauen. Das ist genau das Plädoyer, wofür ich da bin. Wenn wir uns hinstellen und sagen, die KI-Welt ist böse, Daten ausnutzen ist schlecht, das wollen wir alles nicht, wir regulieren das, bei uns darf man es nicht benutzen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen sagen, da sind tolle Optionen drin, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wir müssen schauen, wie können wir diese Möglichkeiten nutzen und dabei gleichzeitig die Risiken so stark wie möglich minimieren. Nicht ausschließen, du kannst du nicht ausschließen, immer Risiken dabei, sondern so stark wie möglich minimieren. Dann können wir gute Angebote machen. Und da sehe ich, wie gesagt, Unternehmen wie unseres in der Pflicht, dafür zu kämpfen, dass sowas passiert.
Vor 2 Jahren gab es den berühmten ChatGPT-Moment und da stellte man fest, wow, da tut sich ja was ganz Einzigartiges. Diesen ChatGPT-Moment, gibt es den auch in der Krankenkasse, wo man sagt, das wird uns alle nochmal besonders beeinflussen, weil man sagt, das ist eine Richtungsentscheidung, eine Richtungsveränderung, die wir so noch nicht vorher gehabt haben, weil die Technologie uns die Möglichkeiten dafür gibt.
Ich glaube, es ist nicht nur Technologie, sondern es ist eine Mischung aus Technologie und Regulation. Und es ist in der Tat, wenn man Krankenkassen die Möglichkeit gibt, auf den Daten, die sie haben, auch Daten, die zur elektronischen Patientenakte sind, mit Einwilligung des Patienten, in der Tat proaktiver deren Gesundheit zu unterstützen. Also wenn es nicht nur darum geht, dass wir sagen, wir geben dir du kriegst Krankengeld, wenn du krank gewesen bist, sondern aktiv die Versicherten in ihrer Gesundhaltung im Sinne von Prävention zum Beispiel unterstützen zu können. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der die Rolle der Krankenkassen nochmal deutlich ändert, der aber voraussetzt, dass wir die Technologie haben und auch die rechtlichen Möglichkeiten, das überhaupt zu tun.
Da muss es doch eine TK-Watch irgendwann geben.
Nö, eine TK wird es nie geben. Wir sehen uns nicht irgendwie im TK, im Hardware-Geschäft. Aber was es geben muss, es muss ein TK-Öko-Gesundheitssystem geben, in dem ich meine Apple Watch einbinden kann. Das muss es geben und da arbeiten wir dran.
Dass man also zur Apple hingeht, die Watch holt, die Daten dann aber zur TK übertragen werden und nicht nur in Silicon Valley.
Genau. Mhm.
Und dass man dann solche Dinge auswerten kann und dann Feedback geben kann, aktives Feedback.
Ich könnte mich zum Beispiel einschreiben in ein, sage ich mal, Präventionsprogramm der Krankenkasse und sagen, ich möchte gerne, dass meine Krankenkasse mich unterstützt, fitter zu werden oder mich unterstützt, bestimmte Risiken einer Erkrankung rauszuschließen. Ich habe ein erhöhtes genetisches Risiko, eine chronische Krankheit zu bekommen, einen Diabetes, möchte gerne, dass meine Krankenkasse mich unterstützt. Das würde dann beinhalten in der Zukunft, wenn ich das möchte, dass ich in der Tat auch, sage ich mal, zum Beispiel Daten bekommen würde, die aus der Uhr kommen oder auch Daten aus der medizinischen Behandlung bekommen würde, damit ich dann zielgerichtete Angebote bekommen kann, Präventionsprogramme, Sportprogramme, was auch immer, die mich unterstützen in meinem Gesunderhaltungszustand. Und das ist eine Veränderung gegenüber heute. Heute kriegen wir eine Diagnose vom Arzt, da steht dann drin, du hast einen Diabetes, dann ist es zu spät. Dann können wir noch sagen, okay, wir hätten übrigens einen Kochkurs gehabt, aber leider hast du jetzt schon den Diabetes.
Ja.
Das ist ein grundlegender Wandel, wenn wir dort früher eingreifen können. Und meine Überzeugung ist, die meisten Versicherten, die meisten Patienten wollen das auch gerne. Ich finde es immer eine Sache, die musst du denen anbieten. Also für die musst du immer die Möglichkeit zu haben, will ich nicht. Aber wir reden ja viel mit unseren Versicherten, fragen, würdet ihr sowas wollen? Und es ist überwiegende Mehrheit, die Menschen sagen, ja super, finde ich total toll. Dann würde ich total gerne haben, dass meine Krankenkasse das macht.
Weil ich dir ja vertraue.
Sie wissen, genau, deswegen das Vertrauen ist wichtig und da muss man immer wieder den Leuten auch klar sagen, wenn sie wissen, dadurch entstehen ihnen keine individuellen Nachteile. Und das ist wieder der Punkt einer gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist bei uns eben auch völlig verboten und ausgeschlossen. Niemand kann aufgrund seiner gesundheitlichen Dinge irgendwie benachteiligt werden.
Und Vorteile?
Vorteile ist, muss darin bestehen, dass es mir irgendwie besser geht. Ich würde ihm keinen pekuniären Vorteil geben,
sondern
würde sagen, nein. Das Produkt selber muss der Vorteil sein. Wenn ich jemand was gebe, dafür der was benutzt, dann wäre meine Frage immer, warum musst du mir Geld dafür geben? Können ja nicht so gut sein. Die Produkte müssen so gut sein, ich kriege ja auch kein Geld, dass ich ein Navigationssystem benutze. Ich benutze es, weil es so gut ist. Und so muss es dort auch sein. Das werden die Menschen wollen, wenn sie sicher sind, dass sie keine Nachteile bekommen. Und deswegen nochmal, wenn ich in einer privaten Krankenversicherung bin, auch wenn ich in einer amerikanischen, wenn ich in einer Autoversicherung bin etc., dann hätte ich Sorge, solche Daten herzugeben, weil ich dann sagen würde, okay, wenn meine Versicherung weiß, dass ich immer in der Stadt 70 fahre, dann wird meine Autoprämie vielleicht nach oben gehen. Würde ich ungern wissen, dass meine Versicherung weiß, dass ich 70 in der Stadt fahre. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es aber wurscht. Da gibt es dieses Risikoselektionsprinzip nicht. Man kann 100 Jahre alt sein und HIV-positiv und irgendwie Krebserkrankung haben. Das ist völlig wurscht. Wir behandeln dich genauso wie jeden anderen auch. Du kannst auch eine neue Krankenversicherung dir aussuchen, die musst dich genauso aufnehmen. Das heißt, diese Daten an einer Stelle zu haben, die aus diesen Daten keine Risikoselektion macht, ist, glaube ich, per se ein so großer Vorteil, dass wir eigentlich die einzige Stelle sind, wo man die hingeben kann.
Wenn ich jetzt dieser Community beitrete, der TK-Community, wie alt werde ich denn? Letzte Frage. Wie alt werde ich dann? Im Durchschnitt, also was ist vom Arzt, vom TK-Chef, vom Berater, was ist sozusagen die Prognose?
Ja, das ist eine Frage, die immer gerne gestellt wird und die ich genauso wenig beantworten kann, wie die meisten Menschen sie beantworten. Es gibt eine Menge an Projekten, der, sag ich mal, der Longevity in den USA, wo die Menschen alle über 100 anstreben. Wenn man sich aber anschaut, dass es einfach, sage ich mal, verschiedene Bevölkerungen gibt, die ja durchaus unterschiedliche Lebenserwartungen haben. Und wenn man feststellt, dass wir in Deutschland eher nicht am oberen Ende der Lebenserwartung sind, dann sehe ich da überhaupt keine grundsätzlichen Schwierigkeiten, warum nicht die Lebenserwartung in Deutschland um mehrere Jahre im Schnitt steigen sollte. Weil wir sind an vielen Ecken in Bezug auf unsere Ernährung, auf unsere Bewegung, auch teilweise auf unsere medizinischen Behandlungen, eben nicht am Optimum dessen, was man machen könnte. Von daher gibt es keinen Grund, warum man nicht deutlich mehrere Jahre länger leben sollte.
Also 100 werden könnten.
Zahlen sind da immer so ein bisschen
Ja, das kann ja keiner prüfen, weil wenn
ja, wir durch den 100 alt werden. Macht es auch keinen Sinn, sozusagen ja. Geld zu setzen. Ich würde sagen, ja, deutlich älter als heute. Wie viel das dann bedeutet, wird die Zeit zeigen.
Vielen Dank fürs Gespräch. Merci.
Sehr gerne.